Hallo Olaf.
Hallo Carola.
Hast du schon mal in Teilzeit gearbeitet oder schon mal dran gedacht, das zu tun?
Aktuell ja, an jedem Teil des Tages, morgens, mittags, abends, manchmal noch am Wochenende, um auf eine Veranstaltung zu fahren. Teilzeit ja, aber heißt für mich nicht weniger arbeiten.
Okay, wir haben heute einen spannenden Gast, die das Prinzip Teilzeit sehr erfolgreich bewältigt.
Das stimmt. Jennifer Frenken, Steuerberaterin, Steuerexpertin, Expertin für Stiftungsangelegenheiten und Dozentin, ist heute bei uns im Podcast und hat wirklich ganz, ganz interessante Insights zum Thema Teilzeit und Vereinbarung zwischen Familie und Steuerkanzlei.
Wir werden gleich mal rausfinden, wie die Jennifer das macht, dass ihr Tag 72 Stunden hat. Eine spannende Folge. Bis gleich.
Bis gleich.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Tax. Und heute bei uns im Studio ist Jennifer Frenken als Steuerexpertin, Steuerberaterin, Dozentin, zertifizierte Stiftungsexpertin und auch noch in einer anderen sehr wichtigen und verantwortungsvollen Führungsposition, nämlich als Familienmanagerin. Herzlich willkommen, Jennifer.
Hallo zusammen.
Hallo Jennifer. Olaf hat ja schon ein bisschen was über dich zusammengefasst. Aber es gibt ja bestimmt noch ein paar andere Sachen, die du uns gerne erzählen möchtest als Impulse über dich. Und deswegen möchten wir dich jetzt einladen, an unserem Spiel mit den drei Fakten über unseren Gast teilzunehmen. Hast du dazu Lust?
Ja, klar.
Dann machen wir das doch mal.
Drei Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt drei Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Ja, also wenn ich drei Punkte über mich sagen würde, würde ich sagen, habe ich ein gute Laune und Motivationsgen. Dafür bin ich bekannt. Dann bin ich ehemalige Finanzbeamtin. Als Frau muss man sagen, den Beamtenstatus aufgegeben. Und in der Elternzeit habe ich damals die Steuerberaterprüfung absolviert. Das soll ein kleiner Motivationsschub für alle sein, die vielleicht auch manchmal denken, es geht nur entweder oder, es geht auch beides.
Wow.
Das ist in der Tat beeindruckend, ja. Wenn man sich überlegt, was so eine Steuerberaterinnenprüfung dann tatsächlich mit sich bringt, Hut ab. Wir haben ja im Vorfeld so ein kleines bisschen recherchiert und haben uns mal so ein Thema zusammengepackt und wollen mal so anfangen mit Teilzeit, wollen darüber mal sprechen. Teilzeit wird ja in der Steuerberatung sehr häufig so eine Art Kompromissmodell betrachtet. Was bedeutet Teilzeit für dich als Kanzleileitung?
Ich muss sagen, ich liebe es einfach, frei zu sein in dem Sinne, dass ich mir meine Termine selber legen kann, dass ich morgens ganz früh arbeiten kann oder auch spät abends, wenn meine Kinder im Bett sind, dass ich natürlich auch Phasen habe, wo sehr, sehr viel los ist, aber auch in den Ferien dann wieder mir die Termine so legen kann, dass ich da ein bisschen mehr Luft habe. Und das ist für mich einfach Gold wert, ehrlicherweise.
Dann ist Teilzeit für dich nicht zwingender weniger arbeiten, sondern zu anderen Zeiten eben halt in Teilen das Pensum abarbeiten.
So ist es. Ich finde, das sollte man immer auf sein Leben anpassen. Als mein Sohn geboren wurde, ganz klein war, habe ich wirklich auch weniger gearbeitet. Aber für mich war es wichtig, dass ich einfach wieder in den Beruf komme, dass ich weitermache, meinen Traum nicht aufgebe. Und ja, heute würde ich auch sagen, von den Stunden her bin ich eine Workaholikerin. Also da gar keine Frage. Aber die Zeiten, wann ich arbeite, das ist toll.
Das vielleicht mal so ein wichtiger Hinweis an alle Zuhörenden, dass Teilzeit nicht automatisch weniger ist. Welche Entscheidungen waren in deinem Umfeld für dich notwendig und wichtig, damit du diese Kanzlei mit deinen Kindern, Anführungszeichen, entspannt führen kannst, statt einfach nur irgendwie klarzukommen?
Ja, tatsächlich muss man sagen, es ist ja ein Familienmodell. Mein Mann ist halt auch voll mit eingespannt. Bedeutet, wir müssen uns immer sehr gut abstimmen am Wochenende oder einen Monat vorher und schauen, wie wir das hinbekommen. Natürlich habe ich auch gegenüber, muss man sagen, meine Schwiegermutter. Falls mal Not am Mann ist, springt sie auch mal ein. Und das muss halt gewährt sein. Und ich sage auch jedem Mandanten, oder jeder weiß es auch über Social Media, dass ich Mama bin. Ich mache meine Arbeit immer ganz zuverlässig, aber es ist auch manchmal einfach so, wenn ich telefoniere, dass ein Kind im Hintergrund zu hören ist. Doch ich finde auch, wenn die Mandanten das wissen, ist das für die auch meistens gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Ja, es erinnert sie vielleicht auch an frühere Zeiten oder so. Daher, ich gehe da entspannter mit um, glaube ich, als viele andere.
Ja, Zeitmanagement, Teilzeit heißt ja automatisch, dass man das, was man macht, besser einteilen muss. Also nicht nur entscheidet, wann man arbeitet, sondern sich auch genau überlegen, wie organisiere ich mich, wie kriege ich das alles hin? Was findest du denn wichtiger oder was ist für dich wirksamer gewesen? Eine App oder Projektleitungsgeschichten oder so, die dir helfen, das alles sauber einzuteilen? Oder klare innere Prioritäten, was du genau weißt, wenn die Zeit brennt, dann mache ich nur das und das. Wie organisierst du dich?
Also ich muss sagen, mein Terminkalender ist in allen bunten Farben. Wir haben einen Familienkalender und dann habe ich natürlich meinen Kanzleikalender. Und ich habe einen Schriftkalender und meinen Online-Kalender. Ich führe beide ganz akribisch, führe To-Do-Listen, habe natürlich auch möglichst alles automatisiert. Das heißt, alleine mein ganzer Onboarding-Prozess mit den Mandanten ist in einer Plattform, die gehen Lernvideos durch, da sind die ganzen Formulare hinterlegt. Das heißt, ich habe das, was ich digitalisieren kann, digitalisiert, ohne dass der persönliche Aspekt im Hintergrund gerät. Und so, dass ich auch da versuche, möglichst strukturiert zu arbeiten. Aber tatsächlich, ich glaube, das wichtigste Tool in meinem Leben ist mein Kalender. Ja. Genau.
Also eine smarte Mischung praktisch aus. Ich nutze alle Tools, die ich kriegen kann, aber Prioritäten setze ich immer noch so, wie sie am besten passen. Ne?
Genau.
Ja, Mütter müssen sehr flexibel sein, ne? Gerade mit mehreren Kindern und so einem Job. Ne? Mhm. Das bleibt nicht aus.
Ja, ich muss auch zugeben. Also wirklich, manchmal so, wenn Kinder auf einem Geburtstag eingeladen sind, dann bin ich manchmal morgens und denke, oh nein, wir haben noch kein Geschenk. Also solche Dinge, die, muss ich sagen, gehen dann auch manchmal ganz schnell unter. Wir bekommen es immer irgendwie hin. Also um Gottes Willen. Mittlerweile habe ich auch Geschenke auf Vorrat hier im Schrank und sowas. Und ja.
Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, wobei das bei mir mal ganz furchtbar eskaliert ist und ich dann meinen Geschenkeschrank wieder abbauen musste nach und nach. Ne? Also man muss immer wieder so ein bisschen gegensteuern, wenn irgendwas zu viel oder zu wenig wird. Woran merkst du denn, wenn bei dir dieses ganze Konstrukt ins Kippen kommt und du dringend vielleicht mal Zeit für dich brauchst oder für ein Mädelswochenende oder so? Merkst du das, wenn es zu spät ist oder steuerst du vorher schon vor? Wie ist so dein System dafür?
Nee, ich bin ein unglaublich bewusster Mensch. Ich versuche es einfach immer wieder in den Alltag zu generieren und mache auch ganz viel für mich. Mein Trimmrad steht bei uns im Badezimmer zum Beispiel. Und immer wieder, wenn die Kinder zum Beispiel in der Badewanne sitzen, dann gehe ich aufs Trimmrad. Also man ist ja kreativ. Oder beim Zähneputzen mache ich mein kleines Workout. Und ich versuche mir auch immer wieder Zeit für meine Freundin zu nehmen, war jetzt diese Woche in einem Musical. Das ist zwar was Besonderes und nicht jede Woche, aber ich versuche mir auch da immer wieder die Zeiten zu nehmen, auch mit meinem Mann. Ich finde auch, wir wollen ja eine intakte Beziehung haben. Wir haben schon mal Date Nights oder so nennen wir das dann einfach, dass wir uns einfach mal einen Abend blocken, indem man einfach nicht am Laptop sitzt, weil das tun wir beide manchmal auch eben abends dann gemeinsam am Tisch, dass wir beide noch arbeiten.
In welchen Situationen erlebst du am häufigsten einen Konflikt zwischen fachlicher Verantwortung gegenüber deinen Mandanten und der notwendigen emotionalen Präsenz für deine Kinder? Das kann Krankheit, Schulfest oder sonst was sein. Und wie teilst du dich da auf? Wie entscheidest du dich?
Ich muss sagen, ich bin ja auch als Dozentin viel unterwegs. Mit meiner Kanzlei, das ist gar nicht das Problem oft, weil dann mache ich sonst nur eine Nachtschicht, übertrieben gesagt. Es sind eher die Termine, in denen ich dann deutschlandweit unterwegs bin. Und manchmal zerbricht es mir auch das Herz. Zum Beispiel, als ich letztes Jahr St. Martin verpasst habe, dann ist mein Mann halt mit den Kindern gegangen. Das hat mich schon irgendwie auch emotional sehr gepackt. Das ist so eine Gratwanderung. Also das muss ich auch wirklich manchmal sagen, das zerreißt mich auch manchmal. Und ich versuche immer wieder, ich plane die Termine ja. Also das heißt, wenn ich im Vorfeld weiß, wann die Termine sind, dass ich dann eben Online-Termine mache und diese Präsenztermine auf einen anderen Tag lege. Aber manchmal ist es nicht möglich. Aber ich versuche meinen Kindern auch darzulegen, zu sagen, hey, jetzt ist die Mama nicht da, Papa ist ja da. Und auf der anderen Seite haben wir dadurch andere Vorteile, einen anderen Luxus. Wir können öfters in den Urlaub fahren oder andere Dinge erleben, indem wir schöne Ausflüge machen. Und das mache ich am Wochenende wirklich. Ich nehme immer ganz bewusst Zeit für meine Kinder. Das heißt, ich bin oft nicht da, aber wenn ich da bin, bin ich präsent. Und das heißt, sie können ja auch lernen. Manchmal muss man auf was verzichten, um vielleicht andere Vorteile zu genießen. Und das versuche ich denen einfach so darzulegen. Aber trotzdem, auch mich zerreißt es manchmal.
Wobei, wenn man ehrlich ist, gibt es ja auch andere Menschen, Frauen, Mütter, ja, das sind also durchaus eine Person gemeint, die nicht immer bei ihren Kindern sein können. Die haben Nachtschichten oder die haben Spät- oder Frühschichten. Das ist jetzt also etwas, das ist, ich sag mal, jetzt auch nichts Gravierendes, was gleich 10 Stunden Psychotherapie rechtfertigen muss, wenn Mama mal bei Martin Singig den Ball ist. Das ist also, kann man ja schon rechtfertigen.
Ja, und Olaf, ich glaube auch, dass ein Mann noch nie gefragt wurde oder seltenst gefragt wird. Wenn ein Mann St. Martin nicht da ist und arbeiten ist, dann ist, ach, der ist ja arbeiten. Aber wenn eine Frau nicht da ist, ist das oft direkt so, jetzt ist die Mama nicht da. Kannst du das mit dir vereinbaren? Und das ist auch ganz paradox, muss ich sagen. Und manchmal muss ich mich auch selbst reflektieren und zu sagen, mein Mann hätte das jetzt keiner gefragt, muss ich sagen. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber so sind wir alle erzogen. Und ich muss selber sagen, ich bin ja auch so, dass ich dann oft denke, ach, was bist du für eine Mama?
Aber ja. Wie besprecht ihr solche Sachen und bleibt verheiratet?
Ich dachte immer, jeder hat sein Päckchen zu tragen und mein Mann hat sich halt für dieses Päckchen entschieden, also.
Mitgefangen, mitgehangen.
Ja, so ist es, ne? Natürlich muss ich auch sagen, das hat auch vor allem ganz am Anfang so ein bisschen, ja, Rollen verteilt. Also es hat auch am Anfang auch ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es für uns normal geworden. Jetzt ist es gar keine Diskussion, also es ist einfach ganz normal. Und manchmal sage ich sogar, mein Mann übernimmt oft jetzt noch mehr Parts als ich. Also es hat sich sogar so ein bisschen gewandelt, obwohl er auch eine echt gute Position hat.
Das ist, also ich kenne das auch. Ich bin seit über 10 Jahren irgendwie im Homeoffice beschäftigt und meine Frau außerhalb, das ist etwas, da wächst man rein und das nimmt man dann an und das funktioniert. Und wenn ich dann Reisetätigkeiten habe, dann ist eben halt auch Absprache notwendig. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt nicht mehr ganz so tragisch, aber das funktioniert, das kann man machen. Also in einer gut funktionierenden Partnerschaft, wo man sagt, pass mal auf, so sieht das jetzt aus, mal ganz kurz Kalender rausholen. Das Komplizierte daran ist, den Zeitpunkt zu finden, wann man das machen kann und das nicht irgendwie vergisst und sagt, by the way, ich bin morgen weg. Wie? Ja. Das sind dann eigentlich die schwierigen Punkte, aber wenn man miteinander sprechen kann, ist alles gut.
Steht doch im Kalender, ne?
Ja, Mann, jetzt.
Und man kann aber auch mit diesen Rollenbildern komplett brechen, sag ich mal aus Erfahrung. Einfach, wenn so viele äußere Umstände dazukommen, dass ständige Absprachen schwierig sind und nicht gut klappen. Ich habe an irgendeinem Punkt, bei uns war viel los mit Sanierung und Krankheiten und allen möglichen Sachen. Und ich hatte an irgendeinem Punkt beschlossen, ich wechsle keine Windel. Ich habe in 3,5 Jahren, bis das Kind trocken war, glaube ich, insgesamt 3-mal eine Windel gewechselt. Das ging auch. Das Kind lebt, sie ist groß, sie macht gerade ihr Abi. Also, weil das Aufteilen nicht geklappt hat, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ne, so nach 2 Tagen lief das. Also man kann die Rollenbilder auch brechen. Ne? Man muss eine Lösung finden, die funktioniert und bei der sich niemand übervorteilt fühlt. Und ich habe genug andere Sachen gemacht, ne? Keine Sorge. Aber das war cool eigentlich, für mich vor allem.
Apropos brechen.
Ja.
Du hast einen Umschlag bekommen, da könntest du mal das Siegel aufbrechen. Wow.
Diese Übergänge.
Ich versuche immer möglichst coole Übergänge zu diesem Jingle zu machen und zu diesem Umschlag. Das ist mir heute mal wieder à la Bonheur gelungen.
Das mache ich jetzt. Ja? Ich habe aber nur eine Frage noch, Olaf, an dich.
Bitte.
Würdest du nicht auch sagen, weil du als Papa so eingespannt warst, dass du ein viel besseres Verhältnis jetzt auch zu deinen Kiddies hast?
Ich würde das Verhältnis von anderen Vätern nicht in Frage stellen, aber das Verhältnis von mir zu meinen Kindern ist ausgezeichnet. Und was eben halt auch ganz wichtig war, was du gerade gesagt hast, wenn dann Zeit ist, ist 100% Zeit. Am Wochenende, unsere Kinder beispielsweise haben Basketball gespielt. Wir sind von Pontius bis Pilatus gefahren, teilweise 3 Basketballspiele an einem Wochenende. Wir waren immer da, Laptop etc. Arbeit wurde immer ausgemacht. Diese Zeit gehörte den Kindern, darauf konnten die sich verlassen, darauf haben die sich gefreut. Und mit allem anderen sind die dann halt klargekommen. Das ist eben halt eine Frage der Kommunikation. Absolut, ja. Bin ich 100%ig bei dir.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Ich habe den Briefumschlag hier.
Ja.
Und ich habe auch direkt die nächste Frage und die geht auch an dich, Olaf. Auf welche Veränderungen hoffst du in der Zukunft?
Wie drücke ich das jetzt aus, ohne jemandem auf die Füße zu springen? Ich hoffe, dass das Bewusstsein der Menschen gestärkt wird, dass sich gegenseitig zu bekriegen, die Umwelt zu versauen, um noch mehr Profit zu machen und dass das steigt, dass das keine Lösung ist. Dass man so ein kleines bisschen in sich kehrt und mal schaut, was passiert eigentlich links und rechts neben sich, um dieses Bewusstsein zu kriegen. Hier bei uns geht's uns doch gut. Wir sollten mal aufhören zu meckern und uns auch an dem erfreuen, was wir haben. Und bevor man immer den Finger zeigt und sagt, da funktioniert's nicht, auch mal links und rechts gucken. Es gibt Ecken und Orte, die sind viel, viel, viel schlimmer dran. Und dieses Bewusstsein zu stärken, um zu sagen, mal, dann kann ich ja doch ein bisschen was tun und kann mich an dem erfreuen, was wir haben. Ich sag das, weil ich dieses ewige Gemecker und ewige Gemaule leid bin, das überall passiert, hier, da. Dann sage ich immer, ja, gib mir doch mal eine Alternative, wo du Stand heute lieber wohnen würdest oder was du lieber tun würdest als das, was du gerade machst. Und dann ist meistens Schweigen im Walde. Und nur dieses Motzen um des Motzenwillens, das geht mir ziemlich auf den Keks. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Bewusstsein, ich will nicht von Demut sprechen, aber von einer gewissen Entspanntheit in diesem Falle, wenn das sich so ein bisschen breiter tragen lässt. Das wäre sehr, sehr schön.
Wundervoll. Und ich muss auch sagen, eben habe ich auch mit der Carola noch gesprochen. Und auch da ist es so, was ich auch immer wieder mitbekomme, auch unter den Frauen und von diesen Rollen, auch einfach mal zu zeigen, hey, hier hast du meine Hand. Es ist doch okay, ich helfe dir lieber, statt zu sagen, nee, wir bekriegen uns und motzen und dieses Nörgeln, oh, das ertrage ich ja gar nicht. Oder dieses Lästern über alle, das, oh, weg damit. Ne?
Was glaubst du denn, warum ist es so vielen Leuten so ein Anliegen einer Mama immer wieder ein schlechtes Gewissen wegen irgendwas zu machen? Also das erlebt ja jeder, der Kinder hat, erlebt das ja im Alltag. Und dann werden so Fragen gestellt wie, ach, du machst einen Urlaub, wo ist denn dann dein Kind? Und dann sagst du, das Kind ist in der Schule, das gibt nämlich Schulpflicht, warum fragst du? Aber du musst dich halt immer abgrenzen, du musst dich halt immer wehren. Und man ist ja auch, das muss man dazu sagen, etwas instabil, weil man nie mit allen Sachen fertig ist. Ne? Es ist ja genau wie mit der Wäsche oder dem Haushalt oder mit allen anderen Sachen, die sind ja nie fertig. Das heißt, man ist immer etwas angreifbar in diesem schlechten Gewissen. Wie gehst du damit um? Wie grenzt du dich ab und wo reicht's dir dann mal?
Also am Anfang war das sehr schwer für mich. Ich bin natürlich auch, habe erzählt, im Dorf, bin ja so ein bisschen im Dorf. Und ja, ich bin vielleicht auch nicht in dem Sinne die Norm. Und das triggert natürlich viele. Und ohne das jetzt auch arrogant wirken zu wollen. Aber ich glaube, ich glaube immer, wenn jemand etwas Negatives sagt, egal was, wenn ich irgendwas Negatives sage, dann ist es meistens ein Problem, was ich innerlich habe, was mich ja triggert, weil ich darauf ja reagiere. Und ich versuche das wirklich auch Kommentare, ich bin ja ein bisschen aktiv auf Social Media und auch da ist das ja auch immer so mit ganz vielen negativen Kommentaren. Ich habe das gelernt oder versuche es immer noch abzublocken, weil ich sage, hey, das hat gar nichts mit mir zu tun. Irgendwas scheint ja die Menschen da zu triggern. Das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern mit denen, weil die irgendein Problem haben. Und so versuche ich zu denken. Eine ganz kleine süße Anekdote zu meiner Tochter, weil die Schule ist ja auch ein ziemlich heißes Pflaster. Und wenn es da losgeht, dann kam sie dem Letzten und war auch ganz traurig, weil irgendwer was Blödes gesagt hat. Und hat dann ihr gesagt, hey, sehe das wie ein Geschenk, das dir jemand geben möchte. Und du sagst dann einfach, ich nehme das nicht an. Bei wem bleibt das Geschenk? Ja, bei demjenigen, der es mir geben wollte. Und so versuche ich mit dieser Metapher selber zu leben, zu sagen, hey, ich lasse das nicht an mich ran, weil das ist gar nicht für mich. Es ist aber manchmal nicht schwer. Und ich sage aber auch, ich bin ja auch mit anderen Menschen jetzt in meinem Umfeld zusammen und ich sehe auch, dass es anders gehen kann und sage, okay, ich suche mir jetzt die Menschen aus, mit denen ich eben zusammen sein möchte.
Aber das kostet ja viel zusätzliche Energie, oder? Ist das nicht jedes Mal noch ein Anlauf? Ist das noch eine zusätzliche Aufgabe obendrauf zu all den anderen Sachen, sich auch noch immer abzugrenzen, sich selber zu behaupten, sich zu positionieren, zu gucken, dass einen keiner mit blöden Sprüchen kommt? Das ist ja, wie schaffst du das denn da im Balance zu bleiben?
Ich versuche es einfach nicht an mich ranzulassen.
Ja, das ist wirklich wichtig, weil das ist im Prinzip ein einmaliger Aufwand und dann ist das ein Selbstläufer. Wenn du dich von diesen Menschen lossagen kannst, die dir nicht gut tun und du hast immer eine Wahl,
ja,
dann ist das etwas, das für den Moment mal ein bisschen schwierig ist, weil es ein Hardcut ist. Aber danach merkst du relativ schnell, dass es dir besser geht und dir besser tut. Ich habe das vor Jahren begonnen und habe mich von Menschen losgesagt. Teilweise habe ich das auslaufen lassen. Manchmal habe ich aber auch wirklich einen Hardcut gemacht, den ich dann auch angekündigt habe und gesagt, pass auf, das geht so nicht mehr. Und im ersten Moment, weil das ja keine natürliche Reaktion ist, fühlt man sich erstmal schlecht und schuldig. Ja, so, die kommen, wie, was habe ich denn gemacht? Das muss ich dir nicht noch 100-mal erklären, das müsstest du eigentlich wissen. Und dann merkst du aber irgendwann so eine Art Befreiung. Du kannst dich natürlich nicht von allen Menschen lossagen, die dir auf den Nerv gehen, das funktioniert nicht. Aber da ist genau das, will ich das annehmen, will ich mir das jetzt reinziehen, mache ich das jetzt auch zu meinem persönlichen Problem oder lasse ich das ein bisschen an mir abperlen? Mir gelingt das nicht immer, eher sporadisch, aber wenn es mir gelingt, fühle ich mich dadurch sehr gut.
Ja, ist einfach so. Und man muss auch sich immer wieder sagen, ich muss ja auch nicht jedem gefallen. Vielleicht merkt ihr das ja schon, ich habe eine sehr impulsive Art und, ne? Und das mag auch nicht jeder. Und das passt auch manchmal gar nicht zu meiner Berufsrolle.
Olaf und ich sind beides so kleine Mauerblümchen. Wir verstehen gar nicht, was du meinst.
Ja, und ich habe mir aber dann auch gesagt, okay, mich muss nicht jeder mögen. Andere finden das total cool, diese Entertainment-Art. Und ich glaube, damit gehe ich jetzt einfach um.
Es wäre super langweilig, wenn wir alle total vergleichbar und gleich wären und man würde nichts mehr voneinander lernen. Das wird ja Gott sei Dank sowieso nie passieren, ne?
Wie mein Opa mal sagte, wenn dich alle mögen, machst du auch was falsch.
Auf jeden Fall, ja klar. Ja. Und ich habe noch einen lustigen kleinen KI-Hack. Wenn ihr jemanden habt, der mit den Sprüchen total nervt, ich habe dann angefangen, die in ChatGPT zu schmeißen und zu sagen, diese Aussage der Person finde ich unangenehm, kannst du mir erklären, warum? Und dann kommt eine vernichtende Analyse. Und dann ist das Schwierigste, die der Person nicht zu geben. Aber das hilft auch sehr. Weil die das dann auseinander, also die Leute, die sich über andere erheben, die Leute, die so tun, als ob sie der Sache was Gutes tun wollen und die in Wirklichkeit einen reinwürgen wollen und so, die werden dann alle entlarvt und das mal nicht selber machen zu müssen, sondern einfach ablesen zu können, ist auch ein bisschen Hygiene, ne? Also nur so als Tipp, wie man KI auch einsetzen kann. Ja.
Let's go back to topic, auch wenn das super interessant ist. Ich könnte das jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weitermachen, aber wir haben einen relativ straffen Zeitplan. Lass mal über Selbstmanagement reden. Welche Formen von Selbstmanagement haben sich für dich als besonders nachhaltig erwiesen und welche hast du direkt verworfen und welche Ratschläge konntest du verwerfen?
Okay, also ich glaube, die größte Hürde ist man selbst. Also Selbstmanagement, ich sage wirklich, der größte Feind ist im Kopf. Und ich sage auch, ich habe am Anfang Fehler gemacht. Und dieses Selbstmanagement, und ich sage einfach, man muss machen, man muss tun und dann merkt man Fehler. Und heute, morgen habe ich auch wieder gedacht, oh, das könnte ich optimieren. Und ich versuche einfach durchs Tun mich zu verbessern, also mein Selbstmanagement auch zu verbessern, mich zu verbessern. Ich mache auch selber, obwohl ich sehr viele Schulungen halte, jetzt über die Weihnachtstage habe ich sehr viele Schulungen selbst gemacht. Wenn alle Filme geguckt haben, habe ich dann abends meine Kopfhörer reingepackt und mich selbst geschult und versuche auch von anderen zu lernen, die schon da sind, wo ich gern hin möchte. Also das heißt, durchs Tun und Versuchen, manchmal scherzhaft meine Brunhilde im Kopf ruhig zu halten, wenn die wieder merkt, und sagt, hey, das geht doch nicht, das klappt doch nicht, zu sagen, man macht es trotzdem und dann schauen, wie man es besser machen kann.
Hat die Doppelrolle, die du ja eindeutig eingenommen hast, deinen Blick auf Führung, Delegation, Verantwortung etc. in deiner Kanzlei verändert?
Ja, doch. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, man ist auch ganz anders als Mama. Ich finde, wenn man eine Mama wird alleine, denkt man anders. Und ich finde, man hat auch ganz andere ein anderes Verständnis, weil wir wissen ja manchmal Schule, Krankheiten, ganzen Kinderkrankheiten, die da auf, das passiert einfach. Und dann muss man halt eben Wege finden, wie man es dann auch möglich macht, trotzdem beides in den Griff zu bekommen. Also, dass man wirklich schafft zu sagen, okay, jetzt kannst du heute nicht arbeiten, ist okay. Dafür, schau, dass wir es anders umsetzen können.
Sind da auch Sachen dabei, wo du sagst, wirtschaftlich wäre das jetzt schlauer, das anders zu machen, aber ich mache das aus dem und dem Grund so und so?
Ja, natürlich. Auch manchmal muss man auch sagen, es passiert sehr selten, aber manchmal muss man dann auch sagen, nein. Ich habe zum Beispiel auch schon selber wirklich lukrative Aufträge abgelehnt, weil ich gesagt habe, das würde ich in diesem Zeitrahmen nicht schaffen. Und ich wüsste auch jetzt, hey, da würden andere drunter leiden. Und habe dann zum Beispiel, ich habe auch ein großes Netzwerk und ich finde auch Win-Win für alle, habe das dann Kollegen weitergegeben, bei denen ich wusste, da sind die gut aufgehoben. Und ich finde, auch da muss man sagen, alles hat seine Zeit. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt hier einen riesen also so ein Extremstwachstum hinlegen, weil ich sage, okay, ich möchte halt irgendwo die Waage noch halten können. Aber auch das für diejenigen, die es machen wollen, ist es fein. Aber ich sage auch, okay, ich baue jetzt lieber wie so ein Marathon. Ich mache jetzt eher langsamer an manchen Punkten, dafür kontinuierlich. Und so kann ich mir das selber so ein bisschen auch einteilen und steuern. Aber klar, natürlich habe ich auch dadurch schon Aufträge liegen lassen oder Dinge nicht gemacht. Und das ist auch ein Learning, einfach mal zu sagen, nein, das durfte ich auch lernen. Ich früher, nach dem Beamtentum, ich habe ja meinen Beamtenstatus aufgegeben, natürlich auch Gott aus der absoluten Sicherheit raus. Ich habe alles angenommen, was ich in die Hände bekommen habe, aus dieser Angst, oh Gott. Da bin ich aber auch mittlerweile komplett von weg und sage, hey, nur wenn es wirklich auch passt, sage ich ja.
Ich muss jetzt eine Frage stellen, die man normalerweise, glaube ich, eigentlich nicht stellt, weil man ja nicht die Leute über ihre finanziellen Verhältnisse ausfragt. Aber wir würden gerne wissen, wenn du das beantworten magst, ist denn dein Modell finanziell tragfähig? Kann man diese Teilzeitgeschichte als Kanzleileitung, lohnt sich das finanziell? Kann man davon ganz normal leben oder musst du dafür Sonderschichten schieben und dich ganz, ganz weit aus dem Fenster lehnen? Wie sieht das denn in der Realität, in der Praxis aus?
Also sehr gut, muss man ehrlicherweise sagen. Also sehr gut. Ich habe damals, das muss ich wirklich allen erzählen, die gerade zuhören, ich habe so lange im Beamtentum auch, ja, ich habe so lange auch mit mir gehadert und immer gedacht, oh, meine Pensionsansprüche, oh Gott, die verliere ich. Ich muss jetzt die Entscheidung treffen, oh Gott. Und dann habe ich den Bescheid vom Versorgungswerk bekommen, nachdem ich 1,5 Jahre eingezahlt hatte. Und ich habe eine Freundin von mir, die gleichzeitig die Finanzbehörde verlassen und wir haben da angerufen, ob das wirklich stimmt. Also das muss man schon sagen, finanziell geht, also ist das super. Und ich kann es jedem auch wirklich nur auch als Frau empfehlen, die sagen, okay,
Das gute Stichwort. Wenn du jetzt mal auf die jungen Steuerberaterinnen blickst, die Familie und Beruf miteinander verbinden wollen. Hurra, Prüfung, hurra, schwanger, was auch immer. Welche unbequeme Wahrheit würdest du ihnen mitgeben, die man aber selten ausspricht? Also jetzt mal Tacheles.
Ja, also man braucht eine gewisse Selbstdisziplin und ich sage auch, ich sitze ganz oft abends am Schreibtisch. Heute ist Fastnacht, das heißt Fettdonnerstag bei uns, ich komme ja aus NRW, ganz viele sind feiern. Ich werde heute Abend dann doch noch ein bisschen was tun. Ich brauche eine sehr gute Kaffeemaschine, weil ich halt schon auch viele Schichten und auch ab und zu auch sehr lange hier sitze. Das muss man auch mögen. Und es ist auch okay, wenn man sagt, ich lasse mich eher anstellen, weil ich das nicht möchte. Das ist immer so ein bisschen typabhängig, aber ja, daher, was man möchte. Aber für mich ist das kein Problem. Für mich ist eher so, wie eben schon gesagt, Luxus.
Ja, dann möchten wir noch eine Lanze brechen oder sowas. Und man braucht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch eine funktionierende und stabile Partnerschaft, die verlässlich ist.
Korrekt. Oder man braucht halt sehr gute Babysitter oder Großeltern oder irgendwas. Aber wenn ich jetzt ganz alleine wäre, dann würde es mit der Kanzlei, nur der Kanzlei wahrscheinlich auch gut gehen. Aber dann wäre meine Dozententätigkeit, die könnte ich auf jeden Fall in diesem Maß, und ich bin ja wirklich auch viel unterwegs, könnte ich auf gar keinen Fall mehr machen.
Du machst wirklich super viele Sachen. Stell dir mal vor, du sprichst jetzt nicht mit Olaf und mir, sondern du sprichst mit jüngeren Kolleginnen, die dich zweifelnd anschauen und sagen, glaubst du, ich kann das auch? Was sagst du denen?
Ja. Ja, geht los. Ohne Witz, ich habe mich selber so lange klein gehalten und klein gemacht, so wie man es gelernt hat. Habe so lange an mir selbst gezweifelt, damals wirklich. Und das würde ich auch so, wenn ich mich selbst reflektiere, betrachten, dieser Shift, den man gemacht hat. Geht los, traut euch und dann wird man sehen, was man in sogar kurzer Zeit erreichen kann. Und heute werde ich sogar oft angesprochen und ich telefoniere auch sogar ganz häufig mit Frauen und Mädels. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, macht diese Erfahrung, geht los und das schafft man.
Okay. Sehr inspirierend, vielen Dank. Wir sind jetzt leider auch schon am Ende von unserer Zeit, die wir uns zur Verfügung steht. Aber ich bin ganz geflasht und ich würde ehrlich gesagt, also ja gut, vielleicht kommst du einfach nochmal wieder und erzählst nochmal ausführlicher, was du da überhaupt machst mit deiner Dozententätigkeit und wie die Kinder sich dann in Richtung Frühpubertät entwickeln und so.
Kleiner Spoiler-Alarm, da kommen noch tolle Sachen auf dich zu.
Das bleibt super.
Ja. Wir reden jetzt noch nicht darüber.
Nein, also Jennifer, vielen, vielen herzlichen Dank und für das ausführliche und wirklich hochinteressante und lockere Gespräch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn das allen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen ist, dann freuen wir uns natürlich über ein Like, über Themenvorschläge oder Gastvorschläge. Es gibt uns bei YouTube, bei Spotify und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like und eine Weiterempfehlung und ja, bleiben Sie optimistisch. Und bleiben Sie uns gewogen.
Vielen Dank, Jennifer, und hoffentlich bis bald.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Let's Talk About Tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.